Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch mit einer neuen Folge und Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten aber einfach zu wenig Zeit ist. Aber darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast. Und das machen wir jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen eine ganze halbe Stunde lang. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Aktuell gibt es wieder Waldbrände in Europa, ob in der Nähe von Athen oder Izmir in der Türkei oder auf der portugiesischen Insel Madeira. Und diese Brände richten Zerstörung an. Aber in dieser Folge wollen wir besonders auf Waldbrände in Kanada gucken. Da sind sie nämlich in diesem Jahr früher als üblich ausgebrochen. Und im vergangenen Jahr hat Kanada die schlimmste Waldbrandsaison in seiner Geschichte gehabt. Da zogen zwischenzeitlich sogar Schwaden von Ruß und Asche über tausende Kilometer hinweg bis nach New York und haben die Stadt auch in dichten Nebel gehüllt. Meine Kollegin Marion Schmickler ist Korrespondentin in New York und ist nach Kanada gereist. Was wird in diesem Jahr erwartet und wie kann man sich auf Waldbrände überhaupt vorbereiten? Und Waldbrände haben weltweit Auswirkungen. Darüber spreche ich mit dem ARD-Wetterexperten Carsten Schwanke. Letztes Jahr mussten etwa 230.000 Menschen zwischenzeitlich ihre Häuser in Kanada verlassen, weil die Brände so stark waren. Wie geht es den Betroffenen und wie bereitet sich die Feuerwehr in diesem Jahr vor? Ist das irgendwie anders? Marion Schmickler ist durchs Land gereist und hat für ihren Film mit vielen Menschen vor Ort gesprochen. Hallo Marion, schön, dass du da bist.
Hallo Janina.
Du warst mehrere Wochen im Land unterwegs. Was ist denn dein persönlicher Eindruck? Was ist dir so in Erinnerung geblieben?
Es sind mehrere Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Zum einen, wie groß dieses Land ist. Also wir waren in den Nordwestterritorien unterwegs und alleine diese Provinz ist so groß wie Frankreich, Spanien und Portugal zusammen. Aber da wohnen nur 44.000 Menschen. Also ist ein riesiges Gebiet und sehr wenig Menschen, sehr dünn besiedelt, dafür viele Tiere. Wir haben viele Bären gesehen, wir haben Bisons gesehen, wir sind tausende Kilometer gefahren. Und was mir ansonsten aufgefallen ist, ist, wie heiß es da ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir waren in der Arktis, also wirklich nördlich des Polarkreises in Inuvik. Und da war gerade die dritte Hitzewelle mit 35 Grad. Und die Leute haben alle geschwitzt. Bei uns im Hotel gab es natürlich keine Klimaanlage. Also die fangen jetzt erst an, auch Klimaanlagen einzubauen. Aber es ist extrem heiß. Und was mir besonders in Erinnerung bleibt, sind die Menschen. Also wie mutig die sind. Wir haben ja sehr viele Feuerwehrleute getroffen und zu sehen, wie mutig die sind, wie die dieses Feuer angehen, mit welcher Einstellung sie das Feuer angehen. Das habe ich auch von denen gelernt, dass es auch gutes Feuer gibt.
Okay, da werden wir ja auch nochmal detaillierter jetzt gleich darüber sprechen. Also im letzten Jahr gab es mehr als 7000 Brände in Kanada. 2,8 Millionen Hektar Wald sind verbrannt. Das ist ja so eine Fläche halb so groß wie Deutschland. Und was wurden denn daraus für Konsequenzen gezogen, weil das ja so ein verheerendes Feuer war?
Die wichtigste Konsequenz ist, dass man mehr auf Prävention setzt in Kanada. Weil sowohl bei dem Einsatz der Feuerwehrleute es nicht nur darum geht, Feuer zu löschen, sondern auch zu verhindern, dass sich Feuer ausbreitet. Aber auch, was jeder und jede Einzelne machen kann. Also es gibt ein Programm, was von der Regierung gefördert wird mit 100 Millionen Dollar. Fire Smart heißt das. Und da geht es darum, was jeder und jede einzelne Hausbesitzerin zum Beispiel machen kann. Da geht es darum, die Idee, dass die Feuerwehr den einen Teil macht und man aber auch selber was tun muss. Zum Beispiel dafür sorgen muss, dass es immer aufgeräumt ist rund ums Haus, dass nichts unterm Haus liegt, was irgendwie leicht entflammbar wäre, weil das bedeuten könnte, dass das ganze Haus in Flammen aufgeht und dann kann auch die Feuerwehr nichts mehr machen. Und dieses Programm ist verblüffend effektiv und verblüffend einfach. Also manchmal reicht es wirklich zum Beispiel Brennholz weiter wegzulegen, 10 Meter mindestens, damit das Brennholz, was direkt am Haus ist, nicht quasi Futter ist fürs Feuer und dann das ganze Haus auch entzündet. Also es sind ganz einfache Dinge, feuerfeste Pflanzen. Dann den Rasen kurz halten, das ist auch total wichtig, weil wenn Gras zu schnell und zu viel wächst, dann ist das ja oft ausgetrocknet und dann kann das auch wieder wie so ein Brandbeschleuniger wirken. Also man muss einfach aufpassen, dass es aufgeräumt ist. Und das ist was, was man nicht nur einmal machen muss, sondern wo man immer wieder dranbleiben muss. Also selbst Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten. Es gab einen Fall, wo der Feuerwehrchef sein Haus verloren hat, weil es eigentlich firesmart war. Aber er hat einfach vergessen, was wegzuräumen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass das Haus in Flammen aufgegangen ist.
Okay, also schon sehr effektiv. Und wer kommt denn dann hin oder wer guckt sich das Haus denn an?
Das sind Feuerwehrleute. Wir haben eine Tour gemacht mit zwei Feuerwehrfrauen, mit Kaya Vail und Susie Chambers. Die sind auch in der Arktis unterwegs gewesen und sind zu einem sehr entlegenen Ort gefahren und hatten vorher im Radio angekündigt, dass man das sozusagen bei ihnen buchen kann. Das ist, kostet nichts. Dann hat sich aber leider nur einer gemeldet. Das war Gott sei Dank dann der Stammesälteste da in dem Ort, der hoffentlich das auch weiterträgt. Und dann sind sie zu dem Haus hingefahren und haben sich im Prinzip das Haus ganz strukturiert angeguckt. Also die haben geguckt, was hat der für ein Dach? Der hatte zum Glück ein Metalldach. Metalldach kann nicht brennen, also das war schon mal sehr gut. Aber dann haben sie gesagt, du musst vorsichtig sein, weil wenn da Blätter sind oder Nadeln von Nadelbäumen, die musst du wegräumen, weil sonst können die brennen. Aber das ist alles freiwillig. Also der kann das jetzt machen oder auch nicht. Es gibt kein Geld dafür. Es gibt es in anderen Regionen, gibt es Geld dafür. Da kriegen Leute $1,000. Das ist in Northwest Territories nicht so. Und es gibt auch Versicherungen, die schon Rabatte bieten für Leute, die FireSmart anwenden. Aber da ist es komplett freiwillig. Also die setzen darauf, dass die Leute wirklich verstehen, wie wichtig es ist, dass wirklich jeder und jede Einzelne vorsorgt und dafür sorgt, dass es aufgeräumt ist rund ums Haus.
We all have a role to play in this, and that comes from, you know, firesmarting your home. This is the first time we're offering home assessments, so that's a new thing for us, is assessing properties for wildfire risk.
Ja, Kaya hat gesagt, wir haben hier eine Rolle zu spielen, sowohl die Feuerwehrleute als auch die Hausbesitzer. Und wir bieten jetzt zum ersten Mal diese Hauschecks an, wo wir uns die Häuser genau angucken. Und wir gucken uns das Haus an und da gucken wir uns die Wände an, die Fenster, die Türen. Wir machen Vorschläge, was man verbessern kann und gucken aber auch in den Garten zum Beispiel, welche Pflanzen da sind. Weil das ist tatsächlich auch ein wichtiges Detail, dass man Pflanzen hat, die vor allem direkt am Haus feuersicher sind. Also Pflanzen mit dicken Blättern, wo viel Wasser drin sind, die sind besonders gut rund ums Haus, weil alle Koniferen, also Bäume, die halt sehr trocken auch sein können, die können unglaublich schnell auch in Brand aufgehen.
Du hast ja auch noch einen anderen Ort besucht, der besonders letztes Jahr hart getroffen worden ist, Enterprise. Der ist zu 90% abgebrannt. Du bist dahin gereist und wie sieht denn dieser Ort jetzt ein Jahr später aus?
Wir sind beim ersten Mal fast vorbeigefahren an dem Ort, weil man fast nichts mehr sieht. Also da gibt's eine Tankstelle, die jetzt wieder offen hat. Also die hat aber wirklich auch gerade erst wieder aufgemacht. Und ansonsten steht da fast nichts mehr. Man sieht leere Felder, wo mal Häuser gestanden haben. Manchmal kann man das erahnen, wo die Häuser waren, weil da jetzt irgendwie Schutt noch liegt. Oder manchmal haben sie den Schutt schon weggeräumt. Und dann kann man aber noch sehen, quasi wo die Erde neu aufgefüllt worden ist. Das kann man sehen. Also es ist so eine Geisterstadt. Es sind wenig Menschen da. Also es hat sich aber auch schon sehr viel verändert. Wir waren ja zweimal da und dazwischen lagen 2 Monate. Und als wir beim zweiten Mal da waren, da konnte man schon sehen, wie es vorangeht. Also dass es immer mehr Leute gibt, die jetzt aufräumen. Es gibt erste, die anfangen neu zu bauen. Überall waren Bagger unterwegs. Also es verändert sich was. Aber ein Jahr danach kann man extrem noch sehen, wie schlimm dieses Feuer gewesen sein muss.
Also das ist ja richtig gruselig, wenn man dann dahin fährt und das einfach so eine Geisterstadt ist. Wie ist das denn für die damaligen Bewohner? Sind die zurückgekehrt und haben sich das nochmal angeguckt? Probieren die auch ein Haus da wieder aufzubauen?
Wir haben 2 Leute getroffen, die da gelebt haben, Winnie und Shaw Cadio. Winnie hatte damals einen Laden, der war bekannt in der ganzen Region, die hat Kunsthandwerk da verkauft und von dem Laden kann man aber auch fast nichts mehr sehen. Also da ist noch viel Asche und noch viel Schutt, weil sie noch nicht weggeräumt hat, sie hatte keine Versicherung. Aber ansonsten ist da im Prinzip nichts. Sie ist da mit uns durch die Asche gegangen und die hat dann so zerschmolzenes Glas zum Beispiel rausgeholt, noch wo sie gesagt hat, das war mal Teil von einem Kunstwerk. Also es war total, auch das war spooky, weil man wirklich gesehen hat, was dieses Feuer anrichten kann. Und sie hat nicht nur ihren Laden verloren, sie hat auch ihr Zuhause verloren. Ihr Sohn hat sein Zuhause verloren. Also die hatten im Prinzip jetzt nichts mehr. Also zum Glück sind sie noch rausgekommen und es ist niemand zu Schaden gekommen in dem Ort. Aber als sie dann bei ihrer Tochter ankam, die 4 Stunden weiter südlich war, da hat sie dann die Hiobsbotschaft gehört.
My little granddaughter, she's 9 years old. She was not quite 9 then. She made a sign, rest in peace, my home. And she brought it and she
put it in front of her house and I asked her, I said, Vivi, how did that feel? She said, it felt like my soul left me. So, yeah.
Also man hört schon, sie war wirklich sehr bewegt. Die kam bei ihrer Tochter an und die haben unterwegs gar nichts mitbekommen. Also die waren wirklich Stunden unterwegs und es war auch alleine diese Fahrt war wohl traumatisch, weil da ein Auto hinter dem anderen war. Man konnte nichts sehen, weil das so verraucht war, dass es am Tag aussah, als wenn es Nacht wäre. Und dann kam sie an und dann hat ihre Enkeltochter sie umarmt und gesagt, Oma, das tut mir so leid. Und dann hat sie gesagt, wie, was tut dir leid, warum? Und dann hat sie gesagt, es ist alles weg. Und ihre jüngere Enkeltochter, die damals noch nicht mal 9 war, hat ein Schild gebastelt und darauf stand Ruhe in Frieden, mein Zuhause. Das hat sie dann vors Haus gelegt und sie hat sie gefragt, wie war das für dich? Und die meinte, es wäre so, als wenn meine Seele mich verlassen würde.
Das sind ja wirklich traumatische Erlebnisse, ne? Also wie verarbeitet denn so eine Winnie sowas überhaupt? Geht das?
Das ist sehr schwierig. Ich glaube, die hat auch jetzt immer noch so Phasen, wo es ihr schlecht geht, dann geht es ihr wieder besser. Sie hat erzählt, dass sie vor allem in den ersten Monaten extrem wütend war. Also, dass sie gemerkt hat, sie regt sich über alles auf und sie ist extrem sauer und schnell sauer. Und erst nach einem halben Jahr hat sie plötzlich gemerkt, dass es ihr besser ging. Und dann wurde ihr klar, was da passiert ist. Also, dass sie so traumatisiert war, dass sie einfach ihre Gefühle dann auch überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Du bist ja auch nach Kanada gereist, weil es einen lustigen Zufall gibt irgendwie. Den musst du uns jetzt nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass du da hingefahren bist.
Ja, ich glaube, das ist der ungewöhnlichste Film, den ich jemals gemacht habe, wenn es darum geht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe letztes Jahr einen Film gemacht in der Arktis über Klimawandel und da waren wir unterwegs in Richtung Arktis und ich habe im Hotel gesehen, dass da ein Feuerwehrmann ist. Das habe ich einfach an der Tasche schon gesehen und habe den angesprochen und saß dann im Flieger neben mir zufällig und wir haben dann 2 Stunden darüber geredet, was er in seinem Job macht. Er hat mir dann Bilder gezeigt, er kam gerade zurück von einem langen Einsatz und er war total happy und super stolz und hat mir gezeigt, ne, wieso haben wir hier Feuer auch in den See gelenkt. Also er hat mir ganz viel über Strategien erzählt, was für mich sehr überraschend war, weil ich immer dachte, naja, die Feuerwehr kommt und die löschen. Aber er hat halt gezeigt, wie sie so ein Feuer lenken können, wie sie Häuser auch retten können, indem sie Gel auf die Häuser sprühen. Und ja, der war super stolz, was sie geschafft haben. Der war 19 Tage im Einsatz nonstop und aber richtig happy. Und dann hat er mir aber kurz vor Weihnachten eine Nachricht geschickt und gesagt, das war die Horrorsaison. Es war total schrecklich. Wir haben so viele Häuser verloren. Es war so furchtbar. Berichtet ihr in der ARD darüber? Und da kam ich auf die Idee, da nochmal hinzufahren und zu gucken, wie machen das denn die Kollegen und Kolleginnen von Matthew Lavoie, wie der heißt. Und ja, so ist die Idee entstanden damals.
Okay, dann hast du ja auch Matthew nochmal getroffen und er war ja letztes Jahr dann auch im Einsatz. Was hat er denn so über die letzte Saison erzählt? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen.
Die letzte Saison war, glaube ich, für alle die Horrorsaison. Also das merkte man jetzt auch. Die steckte denen allen noch in den Knochen, weil das ein Einsatz nach dem anderen war und weil die Feuer noch heftiger und noch heißer waren, als sie das jemals erlebt haben.
It was still new to me. To encounter a season like last year. We had numerous community evacuations. We had smoke levels that were, I think, the highest that I've ever seen. We had structural loss that added up to be one of the worst seasons, I think, that we had to endure.
Also er sagt, was ich im letzten Sommer erlebt habe, war auch für mich komplett neu. Wir hatten zahlreiche Evakuierungen, Rauchentwicklung, die so heftig war, wie ich das noch nie erlebt habe. Abgebrannte Häuser und am Ende war es eines der schlimmsten Jahre, das wir jemals aushalten mussten. Und tatsächlich war es ja auch das schlimmste Jahr in der Geschichte von Kanada. Mehr als 7000 Brände. Gott sei Dank sind nicht so viele Menschen zu Schaden gekommen. Also es gab 6 tote Feuerwehrleute. Aber ansonsten sind die Menschen, die jetzt betroffen waren, also die Hausbesitzer, die konnten alle gerettet werden. Die Häuser zum Teil nicht. Also es sind hunderte Häuser auch verbrannt. Aber ja, man hat es zumindest geschafft, die Menschen in Sicherheit zu bringen.
Und er ist jetzt ja auch jemand, der ja schon länger dabei ist, ne? Und auch ein alter Hase, würde ich jetzt mal sagen, so in Anführungszeichen. Wie sind denn die Feuerwehren ausgestattet und wie bereiten sie sich auf so eine Feuersaison vor?
Also der ist wirklich ein alter Hase, der ist ein Feuerwehrtechniker. Das sind die Leute, die sitzen im Hubschrauber. Also in Kanada kommt die Feuerwehr mit dem Hubschrauber, wenn es um Waldbrände geht, weil das ja einfach so groß ist, dass man da mit dem Auto zum Teil gar nicht hinkommen würde. Also der hat aus dem Hubschrauber sozusagen seine Kollegen am Boden dirigiert und hat denen versucht, die Strategien vorzugeben, wie sie da aktiv werden können. Aber es war schon im letzten Jahr so, dass sowohl Material als auch Leute gefehlt haben. In diesem Jahr sind sie besser ausgestattet, aber sie haben immer noch ein Problem, Leute zu finden. Also vor allem junge Leute zu finden. Es sind 10% der Stellen in einigen Provinzen immer noch offen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser Job so extrem hart ist und anstrengend ist. Also in den Nordwestterritorien ist das so, man hat 19 Tage Dienst am Stück und dann hat man 2 Tage frei. Und in den 19 Tagen kann es aber sein, dass man wirklich die ganze Zeit irgendwo in der Wildnis ist, auch da zeltet die ganze Zeit mit seinen Kameradinnen und Kameraden zusammen, aber man ist halt weg von der Familie, man kann überhaupt nichts planen über den ganzen Sommer und man ist relativ nah natürlich am Feuer dran. Also Matthew hat mir erzählt, dass er auch noch sehr, sehr lange den Feuergeschmack immer im Mund hatte.
Und gibt es denn eine Spezialeinheit bei der Feuerwehr zum Beispiel auch?
Es gibt eine Spezialeinheit in British Columbia, das sind die Smoke Jumper. Das sind sozusagen Feuerwehrleute, die mit dem Fallschirm aus der Luft kommen. Also es ist eine Eliteeinheit, die sitzt in Fort St. John am Flughafen. Das sind 74 Leute und die springen im wahrsten Sinne in das Feuer oder in den Rauch rein. Und wir haben mit einer Feuerwehrfrau gesprochen, mit Ingrid Pond, die uns beschrieben hat, wie das ist, wenn man da runterspringt.
But I never jumped out of a plane before and that's never been something that's really fascinated me. And then as soon as I started jumping out here, it's addictive.
Also sie hat gesagt, sie ist vorher noch nie aus einem Flugzeug gesprungen und das hat sie auch nicht wirklich fasziniert früher. Aber dann, als sie das erste Mal gesprungen ist, da hat sie direkt gemerkt, das macht süchtig. Und sie hat dann gesagt, das sind diese ersten 4 Sekunden, wo man sozusagen in den freien Fall geht, in denen sie am wenigsten nachdenken muss und das genießt sie.
Wow, also da muss man aber auch fit für sein und auch wirklich Lust auf diesen Job haben, oder? Also, aber ist klar, man merkt richtig in dem Interview natürlich auch, dass sie ja wirklich dafür so begeistert ist. Ich glaube, ohne geht's wahrscheinlich auch nicht. Also
genau, das würde man nicht aushalten, wenn man da nicht total begeistert ist und auch bereit ist, von jetzt auf gleich alles zu ändern. Also das haben wir auch mitbekommen. Manchmal gab es plötzlich eine Situation, da mussten die ihren kompletten Tagesplan ändern. Und das war aber immer so, dass sie gesagt haben, so ist das in unserem Job. Also es wird von uns erwartet, dass wir immer flexibel sind und dass wir uns immer auf die Situationen einlassen. Das erfordert dieser Job und das ist das, wo wir sozusagen uns verpflichtet haben und da stehen wir auch dazu.
Und wenn die jetzt aus dem Flugzeug springen, klar, sie sind natürlich trainiert dafür, aber sie sind ja trotzdem bei schlimmen Einsätzen dabei. Auch Feuerwehrleute müssen das Geschehene ja irgendwie verarbeiten. Was haben Sie dir denn dazu erzählt?
Ich glaube, ein großer Punkt, den Sie immer wieder gemacht haben, ist, wie groß und wie wichtig die Kameradschaft ist. Also gerade bei den Smokejumpern ist das so, da gibt's eine ganz enge Kameradschaft. Also man hält zusammen und das ist ja manchmal auch überlebenswichtig, wenn man irgendwo in der Wildnis ist, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt, soweit es geht. Aber natürlich ist das, was zum Beispiel im letzten Jahr passiert ist, ist so heftig, dass nicht jeder und jede das einfach so verarbeiten konnte. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt sozusagen, wo es dann schwierig wird, ist, wenn es nach der Waldbrandsaison plötzlich vorbei ist und die in ein Loch fallen, weil dieser Adrenalinrausch, das hat ja Ingrid auch gesagt, der macht auch süchtig. Und wenn man dann plötzlich zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, dann fallen viele tatsächlich in ein Loch. Und ja, Kaya Vail hat uns erzählt, wie das sein kann und was das bedeutet für die Feuerwehrleute.
Burnout is quite a thing in this job. Last year, immediately after the fire season, and I just felt like I had no energy, I had no motivation to work or anything like that. And I was like, yeah, no, this is burnout. I know what that feels like now.
Ja, sie sagt, Burnout ist ein großes Thema in unserem Job. Letztes Jahr, direkt nach der Feuersaison, hatte sie das Gefühl, sie hatte keine Energie mehr, null Motivation zu arbeiten oder irgendwas nur zu tun. Und da war ihr direkt klar, das ist Burnout. Das war ein Gefühl, was sie kannte, weil sie das früher schon mal hatte.
Am Anfang von unserem Gespräch hast du gesagt, es gibt auch gutes Feuer. Und ich glaube, das musst du uns jetzt nochmal erklären, weil man schon das eher natürlich mit was Negativem verbindet.
Genau, das ging mir auch so. Als ich losgefahren bin, da habe ich auch eher Respekt, wenn ich Angst gehabt vor dem Feuer. Und ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit James Bergen, dem Chef von den Smokejumpers. Der hat gesagt, das ist typisch, du bist eine von den 90%, die Angst haben vor dem Feuer. Wir gehören zu den 10%, weil wir gehen davon aus, es gibt gutes Feuer. Feuer ist völlig natürlich. Die sind sehr fasziniert auch von dem Feuer. Ich glaube, das macht auch den Reiz dieses Jobs aus. Und gutes Feuer heißt, Feuer ist nicht immer schlecht. Feuer sorgt dafür, dass die Natur sich regenerieren kann. Diese Wälder sind zum Teil so, dass sie eigentlich sich ohnehin alle 100 Jahre regenerieren durch Feuer. Also Feuer hat da eine wichtige Bedeutung und gerade die Indigenen sehen in dem Feuer eine große Bedeutung. Einer von den indigenen Feuerwehrmännern hat mir gesagt, das ist so, wie wenn man Hausputz macht. Das Feuer muss immer wieder kommen und Hausputz macht man auch nicht nur einmal, das macht man immer wieder. Man muss halt aufräumen und das Feuer räumt sozusagen im Wald auf. Alles das, was alt ist, muss weg und dann ist da wieder Platz für Neues und die Erde ist sehr fruchtbar und dann kann da ganz viel Neues entstehen. Die sagen natürlich, es gibt gutes Feuer, aber trotzdem haben sie mega Respekt vor dem Feuer. Gerade jetzt, wo sie merken, dass die Feuer heißer werden, heftiger und häufiger werden und der Klimawandel jetzt gerade in der Natur so viel verändert ist. Ich glaube, das eine die Faszination, aber das andere wirklich der große Respekt vor diesem Biest, wo sie sagen, das ist immer stärker als wir.
Danke, Marion, dass du mich hier im Studio besucht hast und mir deine Eindrücke aus Kanada geschildert hast. Danke.
Danke dir.
Wenn ihr die Weltspiegel-Doku von Marion, Kanada, Leben mit dem Feuer sehen wollt, ihr findet den Film ab Samstag in der ARD-Mediathek. Steigende Temperaturen und längere Dürreperioden führen zu Waldbränden. Welche Auswirkungen haben aber denn so riesige Waldbrände? Darüber spreche ich mit dem ARD-Wetterexperten Carsten Schwanke. Hallo Carsten.
Hallo Janina.
Letztes Jahr in Kanada gab es ja die schlimmste Waldbrandsaison in der Geschichte. Welche Folgen hat das denn? Merkt man die heute immer noch?
Definitiv, wenn wir über die Art und Weise der Folgen reden. Also wir müssen uns ja einmal vorstellen, dann verbrennt Wald. Also man könnte jetzt dorthin fahren, würde das Ganze sehen. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch noch über viele Jahre wird man diese Schäden sehen vor Ort. Das hat also erstmal einen Einfluss auf das lokale Ökosystem. Aber wir merken die Folgen natürlich auch, wenn wir uns die Messdaten anschauen, in puncto CO2-Verbrennung. Denn dort ist ja massenhaft CO2 in die Atmosphäre getreten, dadurch, dass also Kohlenstoff gebunden im Holz der Bäume verbrannt wurde. Und nur um mal ein Beispiel zu sagen, in diesem Waldbrandjahr oder in der Waldbrandsaison 2023 sind 8,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, Kohlendioxid, in die Atmosphäre gelangt. 8,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Das ist deutlich mehr als Deutschland. Deutschland hat 700 Millionen Tonnen ausgestoßen, also mehr als 10-mal so viel. Das bewegt sich in einem Größenbereich zwischen den USA und China. Das ist bei den Waldbränden im letzten Jahr in die Atmosphäre gelangt. Das heißt, wir sehen also hier auch einen Klimafaktor, der über lange Zeit, über Jahrzehnte immer noch wirksam sein wird. Und deshalb kann man die Folgen der Waldbrände des letzten Jahres noch für lange Zeit messen.
Jetzt brennt es schon auf Madeira, auf der portugiesischen Insel. Es gab auch Brände in der Nähe von Athen. Wie sind denn die Waldbrände dieses Jahr? Werden die stärker oder mehr? Oder ist das nur so ein Gefühl, was man hat, dass sie zunehmen würden?
Also es gibt Institutionen, die sich damit intensiv beschäftigen. Ich habe es da mal nachgeschaut für das Jahr 2024. Und die Kolleginnen und Kollegen gehen davon aus, dass das Jahr 2024 auch ein eher erhöhtes Jahr, aber kein extremes Jahr werden könnte. Also so viel, denn es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel auch im Jahr 2023, dann konnte man zum Beispiel feststellen, also im letzten Jahr, dass aufgrund des Klimawandels die Wahrscheinlichkeit, dass es starke Feuer zum Beispiel in Griechenland geben würde, um den Faktor 4 gestiegen sind. Und trotzdem hätte die Fläche ohne menschliche Siedlungen, ohne menschliche Zersiedlung sogar noch größer sein können, als es gewesen ist. Also in dem Moment, wenn da zum Beispiel Straßen gebaut werden oder Siedlungen existieren, können sich die Feuer natürlich nicht weiter ausbreiten oder nicht so schnell weit ausbreiten, weil die über einen trockenen Waldboden sich schneller ausbreiten können, als über eine Asphaltstraße zu springen. Das heißt also, der menschliche Siedlungsfaktor ist durchaus auch bei der Brandfläche ein begrenzender Faktor. Und deshalb wird eben für dieses Jahr geschätzt, ja, es gibt auch eher viele Waldbrände, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es kein so extremes Jahr.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, CO2 wird freigesetzt. Wälder sind ja von zentraler Bedeutung auch. Was richten denn Waldbrände noch für Schäden an?
Also neben der Tatsache, dass da viel CO2 ausgestoßen wird und dass hier Ökosysteme für viele Jahre eine Veränderung erfahren. Ich möchte gar nicht mehr sagen, zerstört werden, denn es gab ja auch schon, bevor es die Menschen gab, auch schon Waldbrände, ne, durch Blitzeinschläge und so weiter. Das heißt, Waldbrände sind ja auch, wir wissen es, aus natürlichen Habitaten, aus natürlichen Ökosystemen auch durchaus auch immer wieder ein Veränderungsaspekt, der auch wieder neues Leben anstößt. Also wir werden auf jeden Fall eine Veränderung der dortigen Ökosysteme erleben. Aber zum Beispiel, worauf wir mit großer Sorge schauen, das sind die Waldbrände im westlichen und im nordwestlichen Amazonas-Regenwald. Das ist ja eine Region, die also tiefster Regenwald und die eigentlich natürlicherweise keine Waldbrände kennt. Und dort haben in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren die Waldbrände sehr stark zugenommen, und zwar aufgrund der Tätigkeit des Menschen. Waldbrandrodung, aber auch ein immer stärkeres Eindringen, auch aufgrund von Ölvorkommen, die dort erschlossen werden sollen. Dort werden große Teile des Amazonas-Regenwaldes abgebrannt. Und jetzt ist es so, dass der Amazonas-Regenwald eine sehr große Klimawirkung hat, weltweit. Er ist also für das gesamte Klimasystem, gerade auf der Südhalbkugel und in den Tropen und in Südamerika, immens wichtig. Und wir sehen aus Klimaszenarien, dass aufgrund der weiteren weltweiten Erwärmung es dazu kommen könnte, dass es im südlichen Amerika, dass es im Amazonasgebiet, im Amazonasbecken per se sowieso trockener werden könnte. Das wäre ein Drama, wenn dieser riesige Regenwald abstirbt. Und wenn jetzt aber diese Waldbrände jetzt schon zunehmen, dann werden sie diesen Effekt beschleunigen. Das heißt also, die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes ist hier ein ganz, ganz großer Faktor in der weltweiten Klimawirkung. Und deshalb sind dort die Waldbrände menschgemacht enorm dramatisch.
Wie ist das denn zum Beispiel? Der Amazonas ist ja auch nicht so dicht besiedelt wie zum Beispiel auch ein Vorort von Athen. Und welche Auswirkungen hat das dann auch bei dem Waldbrand?
Ja, ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass diese Siedlungstätigkeit, also der Einfluss des Menschen in dem Moment, wenn Steinhäuser gebaut werden, wenn Städte gebaut werden oder eben Asphaltstraßen, durchaus auch einen limitierenden Faktor auf die Ausbreitung von Waldbränden hat. Und das wurde im letzten Jahr festgestellt, vor allem für Kanada und für Griechenland. Im Amazonas-Regenwald ist aber das genau andersrum. Also dadurch, dass da bis vor, ich sag mal, 40 Jahren so gut wie gar keine Menschen irgendetwas gemacht haben, ist jetzt der Einfluss des Menschen deutlich schlimmer und er erhöht sogar auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dort größere Waldbrände gibt. Und wir sehen auch an einer anderen Zahl die Sensibilität des Amazonas-Regenwaldes auf den Klimawandel und schon allein auf die bisher aufgetretene globale Erwärmung, während in Griechenland und in Kanada sich die Wahrscheinlichkeit für große Waldbrände um den Faktor 3 bis 4 erhöht hat, hat sie sich im Amazonas-Regenwald jetzt schon um den Faktor 20 erhöht.
Wie verändert denn so ein Waldbrand auch unser Klima oder vielleicht nicht nur ein Waldbrand, sondern mehrere Waldbrände?
Im Falle des Amazonas-Regenwaldes aber ganz besonders sehen wir eben auch, dieser Wald, der Regenwald, speichert ja unglaubliche Mengen Wasser, Feuchtigkeit. Dadurch gibt es ja auch dort einen Tageskreislauf. Ne? Also das Wasser verdunstet, es bilden sich dicke, große Regenwolken und nachmittags, abends regnet der Regen wieder ab und das geht jeden Tag aufs Neue so weiter. Und dieser Kreislauf wird massiv gestört. Das heißt, die Speicherfähigkeit des Wassers geht auch verloren, wenn der Wald dort zerstört wird und wenn er verbrannt wird. Das passiert auch in den Wäldern der gemäßigten Breiten und der nördlichen Breiten, also bei den sogenannten borealen Wäldern, bei unseren Nadelwäldern und so, auch die sind ein Wasserspeicher und damit wichtig für den Wasserkreislauf. Aber das spielt bei einem tropischen Regenwald nochmal eine deutlich größere Rolle. Also dadurch haben die auch lokal und damit aber auch über die Region hinaus eine Wirkung in Richtung, dass diese Region noch stärker austrocknen.
Können sich Staaten irgendwie auf Waldbrände vorbereiten? Weil natürlich gibt es Regionen, die ja wahrscheinlich einfach trockener und heißer sind und deshalb anfälliger sind. Kann man irgendwas machen, sich vorbereiten?
Wir können Schutzmaßnahmen verbessern, um menschliche Siedlungen zum Beispiel zu schützen. Aber noch etwas. Die meisten Waldbrände oder viele große Waldbrände entstehen ja nicht natürlichermaßen, sondern auch dadurch, dass Feuer gelegt wird, dass Menschen irgendwelche Aktivitäten mit dem Feuer machen und dadurch werden die Waldbrände ausgelöst. Und trotzdem können wir sagen, dass im Zuge des Klimawandels die Voraussetzungen dafür, dass sich Waldbrände bilden können, dass die zunehmen. Und das heißt, indem wir alle, indem die Menschheit und sämtliche Länder noch mehr unternehmen für den allgemeinen Klimaschutz, auch damit können wir verhindern, dass in den nächsten Jahrzehnten Waldbrände immer häufiger und immer verheerender werden können. Also auch das Drücken der weltweiten Erwärmung auf unter 2 Grad in Richtung 1,5 Grad, das hätte auch dort einen direkten Einfluss. Also es geht eben auch da um den Erhalt von Ökosystemen, um den Erhalt unserer Wälder.
Okay, vielen Dank, Carsten, dass du uns eingeordnet hast, welche Auswirkungen Waldbrände auf unser Klima haben können. Danke.
Sehr gerne.
Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Wenn ihr euch für den Klimawandel interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Und zwar, wie grünes Methanol oder auch Wärmepumpen den Unterschied in der Klimakrise machen können. Das erfahrt ihr im Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr jetzt aber auch mal Themen habt, die wir unbedingt machen sollten oder Anregungen, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns. Das könnt ihr machen. Einmal bei YouTube, Facebook oder Instagram in die Kommentare oder auch eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 23. August.